Ja, Jan, heute hatten wir ja wieder ein total interessantes Gespräch, diesmal mit Ricarda Lang. Und ich fand besonders spannend, wie sie begründet hat, dass die Grüne Partei als Grüne Partei, die ja für Umwelt- und Klimathemen steht, sich trotzdem mit der sozialen Frage, mit der Gerechtigkeits- und Verteilungsfrage befassen muss. Warum sie das tun muss und wie sie das tun kann, das fand ich besonders spannend.
Ja, das ist super spannend gewesen und das Gespräch war insgesamt total voll. Aber was mich wirklich nochmal ergriffen hat, ist diese Frage, okay, wie gelingt es denn, den Populisten, den Demokratiefeinden entgegenzutreten und wieder auch Raum abzutrotzen in der Gesellschaft? Und da sagt sie eben, naja, es geht eben nicht nur, indem man sich mit denen auseinandersetzt, sondern und nur die Demokratie verteidigt, sondern man muss eigene Geschichten erzählen. Man muss den Leuten eigene Angebote auch machen. Und die Suche danach, was das sein kann und mit welcher Sprache, die verkörpert sie sehr klar und ist da sehr engagiert. Und ich glaube, da lohnt es sich absolut reinzuhören.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über den Tag hinaus. Wir sind
Jan-Philipp Albrecht
und Imme Scholz, gemeinsam Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und heute haben wir mal wieder eine sehr spannende Gesprächspartnerin zu Besuch.
Ja, wir heißen Ricarda Lang bei uns. Herzlich willkommen im Podcast. Ricarda, du bist seit 2021 Mitglied des Bundestags und warst von 2022 bis 2024 Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Also fast während der gesamten grünen Regierungszeit. Du hast dich in den vergangenen Jahren besonders dafür eingesetzt, das soziale Profil der Partei zu schärfen und Bündnis 90 Die Grünen durch bewegte Zeiten geführt. Heute sprechen wir mit dir über die Herausforderungen für die Grünen in der Opposition, was Linkssein eigentlich heute heißt und wie progressive Kräfte hierzulande und weltweit wieder Vertrauen aufbauen können, um wieder in die Vorderhand zu kommen. Herzlich willkommen, Ricarda, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Es ist ja so, die Grünen haben ein offensichtliches Problem, das eigentlich auch die anderen demokratischen Parteien haben. Sie sind doch relativ weit weg von Menschen, vor allen Dingen mit niedrigem Bildungsgrad, bei niedrigen und mittleren Einkommen und auch deren Lebensrealitäten, das hast du auch häufig angesprochen, sind irgendwie von uns häufig nicht ganz im Blick. Was müssen denn die Grünen besser oder anders machen, um das zu ändern?
Ich habe darauf natürlich nicht die perfekte Antwort, denn wie du gerade gesagt hast, hat sie eigentlich fast keine progressive Partei weltweit. Das, was du beschrieben hast, auf der einen Seite eine Art von Educational Gap, das sehen wir zum Beispiel auch in den USA und anderen europäischen Ländern. Das heißt, dass die Parteien, die sich eigentlich klassischerweise auf die Fahne geschrieben haben, für die Menschen mit geringem Einkommen da zu sein, für soziale Gerechtigkeit einzustehen, zunehmend vor allem Akademiker erreichen und die Menschen, die man dann als Arbeiterschaft bezeichnen würde, eigentlich sich immer mehr rechten Parteien bis rechtsextremen Parteien zuwenden. Und wir hier was erleben, was man so als Bündnis bezeichnen könnte zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen. Also am symbolischsten steht dafür bestimmt Elon Musk in den USA. Das heißt, dass diejenigen, die wirklich Milliarden über Milliarden über Milliarden haben, plötzlich zur Hoffnungsfigur für diejenigen werden, die fast gar nichts haben. Wir wissen alle, wer bei diesem Bündnis als Verlierer rausgeht. Das sind die, die wenig haben und danach noch weniger haben werden. Aber natürlich reicht es nicht, dann nur analytisch zu erklären, warum das nicht funktioniert, sondern sich genau zu fragen, warum erreichen wir diese Menschen eigentlich nicht, in manchen Teilen auch nicht mehr. Und ich glaube, drei Dinge so als Ansatz habe ich im Kopf, die wir tun können. Das erste ist, wenn wir uns diese Bertelsmann-Zahlen nach der Wahl anschauen, war es ja so, dass wir Grüne in alle Richtungen, wo wir verloren haben. Das heißt, sowohl Leute, die zwischen uns in der CDU standen, Leute, die zwischen uns in der SPD standen und Leute, die zwischen uns in der Linkspartei standen, die hatten ganz unterschiedliche Gründe. Die einen fanden uns viel zu ideologisch, die anderen fanden uns viel zu viel nachgebend. Was sich aber durch alle Gruppen durchgezogen haben, war der Punkt, die sind so weit weg vom Alltag. Das heißt, dieses Gefühl von, die wissen nicht, wie es bei uns aussieht und die interessieren sich auch gar nicht dafür. Und deshalb versuche ich gerade in meinem politischen Handeln, mich wirklich bei jeder einzelnen Maßnahme, bei jedem Thema, das wir diskutieren, immer wieder zu zwingen, zu überlegen, was heißt das für den Alltag der Menschen ganz konkret. Wenn ich nur sage, Wochenarbeitszeit ist böse, Tagesarbeitszeit ist wichtig, dann hat das einen totalen Einfluss auf den Alltag der Leute. Aber ich glaube, viele Leute fangen damit gar nichts an, weil die irgendwie, das sind Begriffe, mit denen setzt man sich wenig im Alltag auseinander. Das heißt, ich muss wirklich überlegen, worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass viele Frauen zwar Lust haben, abends nochmal eine Mail schreiben zu können, aber nicht wollen, dass ihr Chef ihnen von morgens bis abends mit SMS zuballern kann. Mhm. Es geht darum, dass Menschen, die zu Hause vielleicht ihre Schwiegereltern pflegen oder sich um den Haushalt kümmern, wollen, dass mal anerkannt wird, dass das Arbeit ist und nicht, dass man ihnen dauernd das Gefühl gibt, ihr liegt doch auf der faulen Haut, wenn ihr nicht 40 Stunden arbeitet, im Zweifelsfall noch mit mehr Überstunden. Das Zweite, und das hängt dann sehr damit dran, diese Realität auch auszusprechen, sie zu formulieren, ihnen Raum zu geben. Politisches Reden ist ja oft sehr schnell in, wir machen A, B und C. Und natürlich wollen die Leute von uns auch konkrete Maßnahmen hören, jetzt nicht nur irgendwie ein Hörbuch, das sich eine Beschreibung ihrer Lebensrealität ist. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, zum Beispiel sowas wie einfach mal die Realität von Müttern, die behinderte Kinder pflegen, einfach das anzusprechen vom Rednerpult des Deutschen Bundestags, wie viele Leute danach schreiben und sagen, danke, dass du dem Raum gibst, dass du dem Platz gibst. Und das heißt, sich auch dafür wiederum die Zeit zu nehmen. Das ist häufig eine Zeitfrage aus diesem, ich nenne es mal so ein bisschen Ballermodus, das Maßnahme rauszukommen und eben auch ja den Menschen, für die wir Politik machen. Weil am Ende mache ich Politik nicht für einen Hauptstadtjournalist, ne, und auch nicht für meine Parteikollegen, sondern für die Menschen im Land. Und das heißt, den Schicksalen, den Realitäten dieser Menschen auch Platz zu geben. Und das Dritte ist die Verteilungsfrage. Wir haben ja lange versucht, gerade beim Klimaschutz nur über die Gewinne zu sprechen, nur über das, was im Positiven rauskommt. Und da gibt's ganz viel. Jeder von uns könnte jetzt einen Vortrag über die Vorteile von Balkonkraftwerken halten. Aber natürlich gibt's auch Kosten. Wenn ich ein Wasserstoffnetz ausbauen muss, wenn ich eine Landwirtschaft grundsätzlich umstelle, dann gibt das Kosten. Und meine Erfahrung ist, da, wo wir nicht über die Kosten reden, da gelingt es nicht, dass die Leute sich dann sicher fühlen und denken, ach, da gibt's keine Kosten, sondern ganz im Gegenteil, die Leute hören das am lautesten, was wir nicht aussprechen.
Die spüren das.
Genau. Und gerade die Menschen mit einem geringen Einkommen, weil die ja immer wieder nicht nur das Gefühl hatten, sondern die reale Erfahrung gemacht haben, da, wo die Kosten nicht transparent gemacht werden, da bezahle ich die. Dass der Busfahrer das Gefühl hat, am Ende zahle ich die Kosten und nicht die Leute, die schon sehr viel haben, das ist ja eher anekdotische Evidenz als jetzt irgendwie nur ein Raunen oder ein abstraktes Gefühl. Und deshalb glaube ich, nur da, wo wir klar benennen, welche Menschen Unterstützung bekommen und brauchen, aber auch welche am Ende die Kosten zahlen, nur da werden wir Vertrauen zurückgewinnen können.
Ja, das leuchtet mir ein. Ich kann mich auch erinnern, dass du das, als du dich verabschiedet hast als Parteivorsitzende, da war das ein ganz wichtiger Punkt. Das, was wir nicht ansprechen, weil wir keine klare Antwort haben, so hast du das damals auch formuliert, das lässt Raum für Vermutungen. Mhm. Ne? Und aus Vermutungen wird dann auch Misstrauen. Mhm. Ne? Ja. Oder zumindest ein geschwächtes Vertrauen. Mhm. Aber wie, wenn du jetzt nochmal die Gesamtpartei nimmst, mhm, ne, wo du ja gerade auch auf die widersprüchlichen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Politikfeldern gucken musst, also wie kann man das zusammenbringen? Bernd Ulrich hat gesagt, die Grünen müssen sich auf ihre Rolle konzentrieren, ökoradikal, klimaradikal, mhm, zu sein. Da bleiben die sozialen Themen, die ja auch wichtig sind im Alltag, außen vor. Wie würdest du dieses Verhältnis jetzt, mhm, für die, mhm, Gesamtpartei nochmal beschreiben?
Ich glaube, dass es nicht funktioniert, zu sagen, wir sind halt für den Öko-Teil zuständig und um die soziale Frage können sich andere kümmern. Und was ich durchaus sinnvoll finde, ist, sich zu überlegen, wer kann eigentlich welche gesellschaftlichen Gruppen erreichen. Denn ich glaube tatsächlich, dass man da auch einen etwas realistischen Blick haben muss. Wir haben Menschen in diesem Land, die sind wahnsinnig prekarisiert über Jahrzehnte hinweg. Die haben jeden Glauben in die Politik verloren. Und für die sind wir Grüne in den letzten Jahren so sehr Elite geworden, dass das kaum oder zumindest nur über sehr lange Zeit aufknackbar ist. Und das heißt, überlegen, wie wir eher auch ein liberales Bürgertum gewinnen können für eine progressive Politik, das ist sehr, sehr sinnvoll. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Grüne mit der Natur als eigene politische Kategorie ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und damit auch eine riesengroße Verantwortung für dieses Thema haben. Real ist es ja schon so, dass damals mit den Grünen eine neue politische Kategorie, der zeitliche Faktor und die ökologische Frage eingeführt wurde. Und ich nach wie vor der Meinung bin, das ist unsere Hauptaufgabe in diesem Parteiensystem für Natur, für Umwelt und damit auch für Generationengerechtigkeit und Generationenverantwortung einzustehen. Nun haben wir die Erfahrung gemacht, dass das wie zwei, würde ich sagen, Achillesfersen hat, das Thema. Das erste ist, das funktioniert wirtschaftlich nicht. Und das zweite ist, das ist sozial ungerecht. Und wenn wir diese beiden Achillesfersen mit uns rumschleppen, dann wird man immer in Zeiten, wo es uns gut geht oder in Zeiten, wo Klima als eigenes Thema, als Selbstzweck gerade wahnsinnig attraktiv ist. Ich denke an 2019, 2020, die großen Proteste von Fridays for Future, die Kinder, die ihre Omas und Opas am Küchentisch damit konfrontiert haben, was machst du eigentlich fürs Klima? Da wird das nicht so durchschlagen. Ab dem Moment, wo wir einen Fehler machen, treffen sie. Und deshalb glaube ich nur, wenn wir auf der einen Seite hinbekommen zu beweisen, dass es wirtschaftlich für die große Menge funktioniert. Nur dann werden wir auch mit unserem Projekt Die Erde haben wir nur von unseren Kindern geborgt, erfolgreich sein. Ich glaube, der soziale Klimaschutz, da haben wir auch noch programmatische Lücken. Das Klimageld alleine wird das nicht füllen. Aber die Vorstellung, eine Gesellschaft, die stark von Ungleichheiten, von sozialer Sorge geprägt ist, über Klimapolitik plötzlich sozial gerecht zu machen, das ist eine Naive, das wird nicht gelingen. Wir können die Unwuchten beseitigen, wir können sie möglichst sozial gerecht machen. Aber eine Gesellschaft, die so stark wie unsere von Ungleichheit geprägt wird, die wird immer bei Themen, wo es um Verzicht geht. Und am Ende kann man Klimapolitik so angebotsmäßig wie möglich organisieren, aber ein gewisser Anteil von Verzicht, von Selbstregulierung wird immer dabei bleiben. Die wird darauf immer reagieren mit, okay, das heißt, die Ärmsten zahlen den Preis. Und deshalb glaube ich, dass wir auch in den, jetzt könnte man sagen, klassischeren Themen von Verteilung von Arbeit über Löhne, über Verteilung von Vermögen, auch da als Grüne glaubwürdig werden müssen, wenn wir auch ökologisch erfolgreich sein wollen.
Gleichzeitig ist es doch so, dass die Frage, wie können Menschen auch erkennen, dass Klimaschutz und Transformation, Veränderung, Modernisierung auch tatsächlich wirtschaftlich erfolgreich sein kann, dass diese Frage auch relevant ist. Ja, also du sagst ja auch, die Leute müssen irgendwo spüren, dass die Verbesserung der Lebensumstände eben erreicht, dass wir die erreichen können. Aber andererseits heißt es doch auch zu schauen, wie können wir das Leben insgesamt besser machen? Wie können wir voranschreiten? Ein Fortschrittsnarrativ, etwas, wonach wir streben können. Und es ist ja schon beeindruckend, wie schnell eine Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin jetzt behaupten kann, Klimaschutz würde überbetont, obwohl ja rein aus ökonomischer, volkswirtschaftlicher Perspektive es irre wäre, jetzt nicht ordentlich Klimaschutz zu machen, denn wo sollen wir denn hin mit der Wirtschaft? Also ist das nicht irgendwie möglich, auch an der Stelle positive Perspektiven für die Menschen greifbar zu machen?
Auf jeden Fall. Also ich meine, einmal das, was gerade passiert mit der neuen Regierung, ist wirklich komplett gaga, weil wir international gerade keinen Race to the Bottom haben. Also wer hat eigentlich die schlechtesten Standards, wer produziert am billigsten und am klimaschädlichsten, sondern wir haben Race to the Top. Wer schafft es eigentlich, als Erster durchs Ziel zu gehen, wenn wir auf neue Technologien, grüne Technologien, erneuerbare Energien schauen? Und jetzt ist ja nur die Frage, ob Europa und vor allem Deutschland auch bei diesem Wettrennen am Seitenrand steht oder vorne mit reingeht. Und gerade sorgt Katharina Reiche dafür, dass wir uns mal gemütlich an der Seitenlinie irgendwie bequem machen und erstmal drei Limonaden trinken, während die anderen, vor allem China, an uns vorbeirasen. Aber genau die Frage ist ja, warum funktioniert auch das wiederum? Und ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht, und zwar erinnere ich mich an 2023, da war ich in den USA zu Besuch zu dem Thema Inflation Reduction Act und habe mir dort angeschaut, was Joe Biden mit dem Inflation Reduction Act gemacht hat. Und ich bin mit total glänzenden Augen zurückgekommen, meinte, geil, genau so müssen wir es auch machen. Wir reden überhaupt nicht mehr über Klimaschutz, wir reden nur noch über Wohlstand, über Infrastruktur und über Jobs. Und jetzt sind Wohlstand, Infrastruktur und Jobs wahnsinnig wichtig, aber natürlich müssen wir auch anerkennen, dass auch Joe Biden es damit nicht geschafft hat, gegen Donald Trump zu gewinnen. Dieses Denken, wenn wir nicht mehr über Klimaschutz reden, sondern das so ein bisschen unterjubeln in anderen Themen, dann werden die Leute plötzlich davon überzeugt werden, hat real dazu geführt, dass eigentlich nur noch diejenigen über Klimaschutz geredet haben, die ihn abschaffen wollten, die ihn verringern wollten, die ihn verwässern wollten, die ihn dämonisieren wollten. Und deshalb glaube ich, müssen wir wieder die Deutungshoheit über den Klimaschutz gewinnen, selbst darüber sprechen, auch mit einem Selbstbewusstsein reingehen, uns nicht den lieben langen Tag dafür entschuldigen, dass wir eine lebenswerte Grundlage erhalten wollen, auch nicht dafür, dass wir bei grünen Technologien Weltmarktführer werden wollen oder teilweise bleiben wollen, sondern das auch mit einem Selbstbewusstsein vertreten. Und dann aber genau dieses positive Zukunftsnarrativ. Und ich habe in den letzten Tagen ein Buch gelesen, das ich dazu sehr interessant finde, auch wenn es aus meiner Sicht große blinde Flecken hat. Und das ist Abundance von Ezra Klein.
Überfluss.
Genau, Überfluss. wo er beschreibt, dass wir oft gerade von progressiver Seite aus politische Narrative hatten, die vor allem auf Verzicht und auf Verlust ausgerichtet waren. Und dass die Vorstellung, damit viele Leute zu überzeugen, wahrscheinlich eine relativ illusionäre ist. Und dass wir auch eigentlich beschreiben müssen, wo wir durch grüne Politik, durch ökologische Politik, auch durch progressive Politik in Zukunft eigentlich eine Fülle erreichen wollen. Aber es gibt doch Bereiche, in denen wollen wir mehr, in denen wollen wir genug für alle. Das ist Gesundheit, das ist Bildung, das ist Energie, das ist Wohnen, ne? Und das ist Mobilität. Und damals zu sagen, in den Bereichen können es Staaten gemeinsam mit der Wirtschaft hinbekommen, dass es mehr für alle, dass es Besseres für alle, dass es mehr Innovation und mehr Fortschritt gibt, das finde ich einen sehr, sehr schönen. Und das hilft einem vielleicht auch ein bisschen raus aus diesem Dilemma. Wir erleben ja gerade, dass sich Demokratien, haben sich in der Zeit des Kalten Kriegs sehr stark sozusagen ihre Legitimation gezogen, auch schaut, wie es bei den anderen aussieht. Weniger frei und weniger Wohlstand, wenn man in den real existierenden Sozialismus geschaut hat. Dann kam das Ende der Geschichte und die Vorstellung, dass jetzt die Demokratie sowieso gewonnen hat und sich mit der Marktwirtschaft Stück für Stück in der Welt ausbreiten wird. Und jetzt erleben wir neue Systemkonkurrenzen, das heißt sowas wie das Ende vom Ende der Geschichte. Demokratien müssen sich neu beweisen. Ne? Und das, worüber man das vielleicht klassischerweise gemacht hat, wir sind effizienter, wir sind fortschrittsorientierter, ist durchaus herausfordernd, wenn wir zum Beispiel auf Länder wie China schauen, die wahnsinnig effizient im Bereich der Solarpanels sind. Und ich würde ja mal sagen, was Demokratien für mich können, ist erstens nicht nur für eine bestimmte Elite Fortschritt bedeuten, sondern für die Mehrheit. Zweitens Freiheit in der Frage, wie wir diesen Fortschritt organisieren, dass das die Bürgerinnen und Bürger selbst mitentscheiden. Und drittens die Möglichkeit zur Selbstkorrektur, also aus Fehlern zu lernen, besser zu werden. Und bei all dem haben wir aber gerade so ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem, weil wir all das noch so versuchen, vor uns herzutragen, wie es eigentlich in der Zeit vom Ende der Geschichte war, als in einer Welt ohne Begrenzungen und wo eh immer alles besser wird. De facto leben wir aber in einer Welt der Begrenzungen. Und bisher gibt es darauf aus meiner Sicht zwei Antworten. Die eine konservative ist die zu sagen, wir müssen uns mal mehr anstrengen, wobei das wir aber immer die anderen sind und immer diejenigen, die eh schon nicht wissen, wie sie um die Runden kommen. Und das in Teilen von Progressiven, zum Beispiel das aus meiner Sicht analytisch sehr gute Buch von Andreas Reckwitz, Verlust, also eigentlich geht es nur noch um Risikominimierung, um Schadensminimierung, um Verlustorganisation, was aber politisch aus meiner Sicht nicht funktionieren wird. Und wenn wir stattdessen sagen, wir wollen ein Zukunftsnarrativ von Fülle, von Fortschritt, von Gewinnen für die vielen, die Freiheit der vielen ermöglichen, nicht nur verteidigen gegen Elon Musk, sondern ermöglichen in den Bereichen, die wir alle zum Leben brauchen. Aber wir wissen, dass es dafür eine Verteilungspolitik brauchen wird, die die Kosten anspricht und diejenigen, die Verantwortung, die irre viel haben, dann kann das, glaube ich, ein Wegweiser für ein Zukunftsmodell sein.
Ja, also ich glaube, wenn ich das jetzt so mal ganz kurz versuche zusammenzufassen, dann könnte man sagen, die Klima- und Umweltfrage ist die neue soziale Frage. Ne? Also deswegen müssen wir Fülle anders definieren mit Blick auf Ressourcen und Belastungen von Atmosphäre, Gewässer, Böden und so weiter. Aber gleichzeitig hast du ja gesagt, die soziale Frage an sich kann damit aber nicht erschöpfend beantwortet werden, sondern braucht andere Antworten. Das beziehst du dann eben auf Umverteilung auch. Und wäre das dann deine Antwort auch darauf, was Linkssein heute heißt? Ich kann es auch so rumformulieren, wie müsste denn diese neue grüne Mitte aussehen, um das in aller Klarheit auch anzusprechen und deutlich zu machen, was mit reiner Fortschrittsgläubigkeit oder eben technologischer Veränderung nicht zu erreichen ist oder eben auch damit, wir machen hier ein neues Wirtschaftsmodell und das wird schon klappen für euch alle.
Also ich würde den Leuten gar nicht kommen mit, ihr müsst links werden, auch nicht mit, ihr müsst grün werden. Ich glaube, dass eine Selbstverortung durchaus wichtig ist, aber das sollte nicht ein, finde ich, gesinnungsethisches, ihr müsst euch jetzt verorten, sondern ich will erstmal Leute aus unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft für eine politische Vision sagen, wo wir eben die Freiheit der vielen ermöglichen in einer Gesellschaft, wo bestimmte Güter immer begrenzter werden. Aber es ist ja eine ganz interessante Frage, was links sein eigentlich bedeutet für einen selbst und auch gesellschaftlich, weil ich da gerade auch viel hadere und viel hin und her überlege, ehrlicherweise. Weil wir angefangen haben, uns so wahnsinnig stark über die Gegenwehr zur AfD, über das Gegenrechtsextremismus, über das antifaschistische und ich würde sagen, manchmal auch etwas performativ antifaschistische zu definieren. Und ich hatte das ja schon mal erzählt, nach der Europawahl, für die ich ja verantwortlich war als Parteivorsitzende, die einen ganz starken Demokratie- und Gegenrechtsfokus hatte. Ich bei meiner Familie zu Hause war und meine Mutter, die, meine Familie würde ich sagen, sind alle irgendwo in einem Spektrum zwischen SPD und Grüne, die zu mir meinte, boah, Ricky, bei uns würde niemals jemand die AfD wählen, aber wir wollen von euch nicht dauernd hören, warum wir nicht die AfD wählen sollen, sondern wir wollen hören, was ihr macht, um unser Leben zu verbessern. Und das heißt, man muss definieren, was heißt eigentlich ja auch links sein, unabhängig von Rechten. Und ich glaube, warum das so schwer geworden ist, wenn ich jetzt für mich selbst schaue. Für mich hat sich mein Linkssein immer bezogen auf die Werte der Französischen Revolution. Also das, was damals als Grundsätze formuliert wurde, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ich würde auch die Schwesterlichkeit mit dazu nehmen, das zu universalisieren. Und das ist ja auch ein großer Teil der Geschichte linker Bewegungen, das für alle Menschen einzufordern. Also sagen, das darf nicht nur für Bürger gelten, sondern muss für alle Menschen gelten. Das darf nicht nur für Männer gelten, sondern muss auch für Frauen gelten. Das darf nicht nur für Menschen im westlichen Teil der Hemisphäre gelten, sondern muss für Menschen auf der ganzen Welt teilen. Und dabei war es ja oft so, dass man geteilte Werte mit einem konservativen Teil der Gesellschaft hatte. Also man hatte den gemeinsamen Teil der Demokratie, man hatte auch eine grundsätzliche Vereinbarung zu Menschenrechten. Und es gab dann aber ganz unterschiedliche Vorstellungen dafür, wie man die erreichen kann. Und es waren oft auch Progressive oder Linke, die so ein bisschen den Finger in die Wunde der Verlogenheit gesetzt haben. Also gesagt haben, ihr redet hier über Menschenrechte, aber so wie ihr CO2 in die Atmosphäre ballert, werden die sich immer weniger sozusagen verwirklichen lassen. Ihr redet über Demokratie, aber so groß wie die Ungleichheit in diesem Land ist, haben de facto manche Menschen mehr Macht, als es andere haben. Das heißt, man hatte geteilte Werte und hat sozusagen auf deren Widersprüchlichkeit hingewiesen und ja auch ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass Krisen eher zum Motor werden, dafür diese Widersprüchlichkeiten aufzudecken und Verbesserungen einzufordern. In den 70ern hat Habermas damals gesagt, der Kapitalismus wird an seinen eigenen Widersprüchen zerbrechen. Und lange Zeit in den 20ern und vielleicht in den 10er Jahren dachte man, je schlimmer die Klimakrise eben nicht nur im globalen Süden wird, sondern auch in Ländern hier, desto mehr werden Menschen verstehen, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Und jetzt ist aber ein Gegenteil passiert, und zwar, dass diese Krisen dazu führen, dass die Werte einfach über Bord geworfen werden. Länder wie China zeigen, dass der Kapitalismus ganz gut weiter funktioniert, der entledigt sich nämlich einfach den Werten, die Widersprüche hervorrufen, Demokratie oder Menschenrechten. Und die Klimakrise führt bei vielen Menschen eher zu einer Art von Abwehrkampf, nicht gegen die Klimakrise, sondern gegen diejenigen, die die Klimakrise ansprechen, und zu einem neuen Verteilungskämpfen, wo man sagt, wir können es doch eh nur noch anpassen, dann geht es darum, wer steht dabei vor der Tür und wer wird reingelassen. Und das heißt, plötzlich werden diese ganz grundlegenden Werte fundamental in Frage gestellt. Und darauf waren wir aus meiner Sicht überhaupt nicht vorbereitet und fangen jetzt an, das, wo man doch noch einen Konsens gemeinsam mit Konservativen, mit verschiedenen breiten politischen Spektrum hat, zu verteidigen. Das heißt, den Status quo zu verteidigen. Wir sind plötzlich diejenigen, die liberale Demokratie verteidigen, obwohl wir ja auch mal der Meinung waren, dass es durchaus andere Formen von Beteiligung geben muss. Wir sind diejenigen, die den CO2-Preis verteidigen, obwohl ich immer der Meinung war, dass es mit Abstand nicht der gerechteste Modus ist, um überhaupt Klimaschutz voranzubringen. Und dadurch werden wir sehr unglaubwürdig, weil die Leute sagen, hey, ihr hattet damit doch auch mal ein Problem und plötzlich seid ihr diejenigen, die es irgendwie nur noch verteidigt. Und wir werden wenig attraktiv, weil, wenn man ehrlich ist, wenig Menschen gerade mit dem Status quo zufrieden sind. Also wenn ich jetzt auf der Straße hier eine Umfrage machen würde, ich glaube, es gab es in Berlin, und meinem Wahlkreis in Schwäbisch Gmünd mache und fragen würde, wollt ihr, dass alles so bleibt, wie es ist, würde fast niemand Ja sagen. Und das heißt, wenn wir nur noch sagen, wir verteidigen die liberale Demokratie, zunehmend Menschen aber das Gefühl haben, die funktioniert nicht für sie, und das kann unterschiedliche Gründe, der Bus, der nicht fährt, die Wohnung, die man nicht findet, der Frust über Dysfunktionalität, das kann verschiedenste Gründe haben, dann wären wir wahnsinnig unattraktiv. Und das heißt, aus meiner Sicht brauchen wir wieder ein Zukunftsbild. Also wir brauchen wieder was, wofür wir kämpfen, was sich auch unterscheidet von dem von vielleicht einer konservativen Partei. Und das heißt nicht, dass wir den Ansatz aufgeben, die liberale Demokratie zu verteidigen. Das müssen wir aus meiner Sicht. 2029 wird ja genau für diese liberale Demokratie Crunchtime. Also es wird sich die Frage stellen, ob es noch demokratische Mehrheiten gibt. Diese demokratischen Mehrheiten werden sich aber nicht dadurch realisieren, dass sich alle irgendwie in der Mitte zusammenfinden und da sagen, wir verteidigen Demokratie, sondern dass es einen starken konservativen Teil gibt, dass es aber eben auch einen starken progressiven Teil gibt, dass dieses Lager auch wieder größer wird. Mir geht es nicht darum, jetzt in der Opposition 3% hin und her zu schieben, und mir geht es auch nicht darum, die zu erreichen, die sich heute als links definieren, sondern dass mehr Menschen von der Politik, die eben diese Freiheit der vielen sich diesem Ziel gesetzt hat, davon zu überzeugen. Und ich glaube deshalb, dass wir an diesem Zukunftsbild eigentlich wieder arbeiten müssen. Ich war vor kurzem auf einer Diskussion von unseren Europäern wie Johannes Hilje, der gerade auch ein sehr lesenswertes Buch über mehr Emotionen wagen in der Politik geschrieben hat, genau dazu gefragt wurde, na, brauchen wir nicht ein neues Zukunftsbild? Und er meinte, ja, 100%, aber bitte jetzt nicht, macht eine Klausur mit eurem Parteivorstand oder eurer Bundestagsfraktion, schließt euch 3 Tage ein, kommt danach mit einer Zukunftsvision raus, weil das im Reichsblitz zu entwickeln ist meistens relativ schwierig, sondern ob man nicht den Gedanken, wie es in Würzburg, wo wir gerade den ersten Oberbürgermeister in Bayern jemals als Grüne gewonnen haben, die haben so Bürgerforen gemacht. Also die sind, bevor sie ihr Wahlprogramm geschrieben haben, erstmal raus in die Stadtbevölkerung. Ich weiß, auf kommunaler Ebene deutlich leichter als auf nationaler. Aber haben da mal über geredet mit den Leuten, was sind gerade die Themen, die euch umtreiben? Wo fehlen euch eigentlich Visionen? Was könnt ihr euch vorstellen, wo es hingehen soll? Und dann am Ende das mit einfließen lassen. Nicht einfach nur daraus ein Wahlprogramm, dann wird es ja wieder beliebig. Also wie gesagt, wir sind als Grüne nicht einfach nur ein Querschnitt der gesamten Bevölkerung, sondern wir haben eine politische Vision und auch eine Agenda. Aber das mit einfließen lassen, darauf aufbauen, das würde ich mir eigentlich für dieses Jahr wünschen. Jetzt rausgehen ins Land, mit den Leuten reden und dann eine Zukunftsvision darauf aufbauen und entwickeln.
Sind die Grünen dazu bereit? Glaubst du, dass die Menschen tatsächlich in der Lage sind, bei den Grünen jetzt einfach rauszugehen und mit Bürgerräten oder in Vereinen oder im Betrieb offen ihre politischen Ideen und Gedanken oder das grüne Programm zur Debatte zu stellen und das auch ehrlich aufzunehmen?
Ich hoffe das. Also ich glaube, wir müssen das sein, weil wir werden Dinge anders machen müssen als in der Vergangenheit. Und ich glaube, an manchen Stellen auch radikal anders. Wenn wir schon ernst nehmen, wie sehr wir diese Demokratie gerade bedroht sehen, dann müsste das doch auch heißen, mal grundsätzlich zu hinterfragen, wie wir Politik machen, wie wir Menschen ansprechen, was wir eigentlich in den nächsten Jahren leisten können. Und da ist mir gerade noch insgesamt, nicht nur bei uns Grünen, sondern insgesamt gesellschaftlich, ein bisschen viel Business as usual. Und ich finde ehrlich gesagt diese Art, wir sagen auf der einen Seite, wir wissen nicht, ob in ein paar Jahren die Faschisten übernehmen, und auf der anderen Seite, nee, das haben wir schon mal probiert, nee, das ist irgendwie, das passt jetzt nicht so, nee, das wäre jetzt ein bisschen arg viel Arbeit so. Dadurch wird es doch sehr performativ. Also entweder wir nehmen die Bedrohung so ernst, dann heißt das auch sehr grundsätzlich hinterfragen, oder wir sagen, so ernst ist es gar nicht, wir können alle weitermachen, dann kriegt ihr mal 15 und ihr mal 16 und ihr mal 11 und irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Aber ich nehme das sehr, sehr ernst. Und das heißt, ich glaube, wir müssen da als Grüne auch 2 Dinge tun. Das eine, was ich mir gerade wünschen würde, mehr auch offene Debatten miteinander führen. Ich glaube, es gibt immer eine große Angst, nach Wahlen in Flügelkonflikte zurückzufallen. Die Angst ist sehr berechtigt, weil Flügelkonflikte so ziemlich das Langweiligste und Verdummendste ist, was man als Partei machen kann. Und die Gegenreaktion darauf sollte aber nicht sein, deshalb ist Geschlossenheit das Nonplusultra und ja, nicht diskutieren. Die Jahre von Robert Habeck und Annalena Baerbock haben uns irre erfolgreich gemacht, haben ja dafür gesorgt, dass man heute überhaupt erst traurig darüber sein kann, das Kanzleramt nicht gewonnen zu haben. Also stell mir vor, es hätte man mir 2015 gesagt, dass wir Grüne mal irgendwie eine Wahl als schlecht bewerten, weil wir nicht das Kanzleramt gewonnen haben oder einen Wahlausgang, wäre man wahrscheinlich ziemlich überrascht darüber gewesen. Und ein Teil ihres Erfolgs war ohne Frage auch die Geschlossenheit, wegzukommen von diesen Flügelkonflikten. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir jetzt gerade an dem Punkt sind, wo wir Dinge hinterfragen müssen, Dinge neu machen müssen, auch vielleicht Konflikte, die man aufgeschoben hat in der Regierungszeit, mal austragen müssen. Also, dass wir eine neue Zukunftsvision brauchen, auf die Idee sind wir ja durchaus auch mal in der Regierungszeit gekommen. Es muss ja Gründe geben, warum wir es noch nicht geschaffen haben. Und ich glaube, darauf sich dann auch einzulassen, das heißt natürlich Widerspruch auszuhalten, das heißt aus der Komfortzone rauszugehen, das heißt dem Impuls, den auch ich meine, das merkt man in diesem Podcast, ich habe viel zu sagen und halte auch viele Gedanken von mir selbst irgendwie für einigermaßen klug. Das heißt sofort immer, wenn jemand mal was anderes sagt, zu widersprechen und dann das Bedürfnis haben, ich muss den Leuten jetzt aber erklären, warum es eigentlich gar nicht ihr Bedürfnis ist, oder ich muss ihnen jetzt erklären, warum sie eigentlich so denken sollten.
Warum ihr Gefühl falsch ist.
Genau. Und ja, wenn dann irgendwie Leute sagen, ich habe das Gefühl, irgendwie durch Klimaschutz geht es mir immer schlechter, ja, dann sofort in den Modus zu gehen, ich habe hier 3 Zahlen für dich mitgebracht und sowas. Das zurückzulassen, das ist irre schwierig.
Ja, das finde ich total wichtig, was du sagst. Und ich würde auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, es geht nicht nur darum, Demokratie zu verteidigen, sondern zu gucken, wie wir sie vielleicht auch verändern müssen. Mhm. Und wir haben jetzt ja, was du jetzt die ganze Zeit beschrieben hast, ist ja, wie unzureichend die Antworten sind. zum Beispiel auch von der SPD und von der Union, weil sie eben bestimmte Herausforderungen so nicht gelten lassen wollen im sozialen Bereich, weil das dann in Frage stellen würde bei der SPD, was man die ganzen großen Koalitionen, die ganzen letzten 20 Jahre gemacht hat, aber auch bei der Union, weil dann ihre Beschreibung dessen, was eigentlich Zukunft gefährdet, nicht zutrifft. Das müssten sie zugeben. Jetzt müssen wir uns aber fragen, finde ich, wo sind wir da auch gefragt? Mhm. Und wir stehen hier für eine neue Sicht und wir sind die, die eben Lebenslügen nicht zulassen. Ne? Und jetzt sind wir so alt, ne, dass wir dann uns unsere eigenen vielleicht auch mal angucken müssen. Und deswegen finde ich das sehr richtig, was du sagst mit diesen offenen Räumen. Da kann sich ja auch die Stiftung was bieten. Aber wenn du jetzt nochmal an diese Dynamik denkst von Wahlkämpfen, und wie man sich als Partei darauf vorbereitet, was könnte denn da anders sein, damit bei den Menschen ankommt, hier ist nicht nur eine Partei, die um Prozente kämpft, sondern glaubwürdig wirklich versucht, neue Antworten zu geben.
Ich glaube zum einen, dass man auch da wirklich überlegen kann, andere Formate einzuführen. Also die Küchentisch, ich weiß, dass da manche Leute irgendwie drüber geschmunzelt haben und drüber gelächelt haben. Aber erstmal war es ja der Versuch, die Ampel war zerbrochen. Die drei Parteien, die Teil von der Ampel waren, waren total im Misskredit gesellschaftlich. Und dann zu sagen, wir gehen jetzt nicht sofort in den Wahlkampfmodus, stellen uns dahin und sagen, wir sind übrigens die Größten, was uns in dem Moment eh niemand glaubt, sondern gehen an die Küchentische, gehen in Debatten, hören den Leuten zu. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Herangehensweise. Und wir haben übrigens auch gesehen, zahlenmäßig, dass sich in der Zeit durchaus Zuschreibungen verbessert haben. Also, dass dieses weit weg vom Alltag da eine Phase war, wo das durchaus besser geworden ist. Auch die soziale Kompetenz leicht hochgegangen ist. Das heißt, eigentlich müsste man ja überlegen, lässt sich das dauerhaft implementieren? Weil wenn die Leute jetzt wieder das Gefühl haben, jetzt machen wir es 3,5 Jahre nicht und dann in 3,5 Jahren vor einem Wahlkampf kommen wir wieder damit an und sagen, ach, wir interessieren uns übrigens für euch, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Das heißt, diese Frage von Zuhören und durchaus auch so einem kümmernden Dasein in den konkreten Problemen, das dauerhaft zu etablieren, in die Parteiarbeit mit einfließen zu lassen, sodass man eigentlich dann, wenn man ein Wahlprogramm schreibt, das beste Szenario wäre ja, dass man nicht da sagt, jetzt müssen wir Foren machen, um rauszufinden, was die Leute interessiert, sondern eigentlich haben wir es die ganzen Jahre davor gemacht und haben all das Wissen schon, können darauf aufbauen. Das wäre eigentlich so ein bisschen mein Ziel. Und dann ist es, glaube ich, total wichtig, einen guten Umgang mit dieser unfassbar umfragengetriebenen Politik zu finden. Es ist wahnsinnig gut, einen datengestützten Wahlkampf zu machen, darauf zurückzugreifen, das für sich auch arbeiten zu lassen. Und auf der anderen Seite kann es aber manchmal die Tendenz geben, sich dann nur noch den Daten hinterherzurennen. Und dabei hört man ja auf, selbst meinungsbildende Kraft zu sein. Also dieses, was ja eigentlich in unserem Grundgesetz drinsteckt, Parteien tragen Interessenskonflikte auch stellvertretend für die Gesellschaft aus, haben immer weniger Menschen das Gefühl, dass das wirklich stellvertretend für die Interessenskonflikte ist, die sie in ihrem Leben erwarten. Ich finde wirklich dieses auch, wie wir zugeströmt werden mit Umfrage nach Umfrage nach Umfrage nach Umfrage, ist ein echtes Krankheit gerade in unserer Demokratie. Und dann sieht man da, okay, über 60% finden das Bürgergeld, es geht vor allem an faule Leute. Oder ein Großteil der Leute sieht Migration vor allem als Sicherheitsrisiko. Ja klar, wenn ich jeden Abend Talkshows habe, in denen über Bürgergeldempfänger als Schmarotzer geredet wird und über Migranten als Sicherheitsrisiko, ist das keine große Überraschung, wenn niemand mehr widerspricht. Und dass wir, wenn wir sozusagen auch aufgehört haben zu widersprechen, wenn wir auch aufgehört haben, unsere eigene Narrative zu setzen, unsere eigene Überzeugung dafür einzustehen, auch nur noch immer die Folien der anderen zu übernehmen und in denen dann beweisen zu wollen, dass unsere Politik auch irgendwie Sinn macht. Also nur noch immer mit, aber es ist, geht schneller, wenn wir die Berufsabschlüsse schneller anerkennen. Stimmt. Aber vielleicht finden wir es auch richtig, dass Leute hier arbeiten können und halt nicht irgendwie in Unterkünften zusammengepfercht werden. Oder auch jetzt, wenn ich gerade auf die Migrationspolitik schaue, natürlich kann ich argumentieren, dass Grenzkontrollen europäischem Recht widersprechen. Ich kann aber auch sagen, dass ich in einem Europa ohne Grenzkontrollen leben will, weil das sozusagen mal was war, wofür Generationen vor uns gekämpft haben, ein geeintes Europa zu haben. Und ich glaube deshalb nicht in so einer verrechtlichten Sprache, das haben wir ganz viel angefangen, da wo wir uns nicht wirklich trauen zu sagen, warum wir für etwas sind, nur noch zu sagen, das verstößt gegen Recht. Ja, da sagen die Leute zu Recht, dann ändert halt das Recht, ihr seid doch Gesetzgeber. Und das Letzte ist, Prioritäten setzen zu können. Wir sind ein Vollsortiment und dass wir auch davon weggekommen sind, nur für Klimaschutz einzustehen, ist absolut gut. Aber am Ende brauchst du eine klare Verortung, wer du bist, also eine klare Rolle für dich selbst. Brauchst du eine Vision und brauchst du dann den Mut zur Priorität. Du sollst eine Grundgeschichte haben, was willst du für diese Gesellschaft? Aber das musst du runterbrechen können auf 2, 3 Themen, die du immer wieder rüberbringst. Erst wenn es dir aus den Ohren rausquillt, kommt es ansatzweise bei den Leuten an. Obwohl ich ja weiß, dass wir manchmal überschätzen, wie viel sich Leute politisch informieren, war es trotzdem krass für mich, dass sich durchschnittlich Leute weniger als eine Minute am Tag mit Politik auseinandersetzen. Heißt, bis wir durchdringen mit etwas, braucht es so lange, braucht es so viel Wiederholung, braucht es so viel Glaubwürdigkeit. Und vielleicht, wenn ich eine Sache noch zur Stiftung sagen darf, weil ich glaube, es gibt bei dem, was ich zu Beginn gesagt habe, immer eine Gefahr. Ich habe ja gesagt, wir müssen klarer in der Sprache, zugänglicher, mehr von der Lebensrealität der Menschen her gedacht. Und das kippt manchmal um in so eine Art Anti-Intellektualismus, würde ich sagen. Also, dass dann gesagt wird, das stimmt jetzt nicht mehr, die theoretischen Debatten und nicht mehr diese großkopferten Sachen und mit irgendwelchen Wissenschaftlern auseinandersetzen. Das halte ich für einen totalen Fehler. Ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, Gesellschaft zu verstehen. Ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, Orientierung zu geben. Ich meine, die SPD wird es nicht machen in der Regierung. Sie haben sich ja entschieden, ihre Substanzlosigkeit einfach mit gutem Regierungshandeln zu überdecken und zu hoffen, dass sie dadurch irgendwie wieder eine gesellschaftliche Rolle bekommen. Was nicht funktionieren wird, Spoiler Alert. Also ich glaube, die richten sich da gerade wirklich traurigerweise in ihre eigene Irrelevanz langsam ein. Aber wir können das schaffen, also die spannenden Debatten zu führen, die Dinge, die Leute umtreiben. Und das ist für mich kein Widerspruch, weil am Ende verstecken wir uns auch manchmal hinter, das ist so kompliziert. Und das liegt nicht daran, dass es wirklich kompliziert ist, sondern dass wir ein bisschen mutlos sind. Und ich glaube, wenn man Mut hat, kriegt man gut beides miteinander hin.
Ja, den Mut braucht es ja vor allen Dingen auch wirklich, den Rand der eigenen Echokammer zu durchdringen und sowohl in den kommunikativen Raum vorzustoßen, als auch von dort Erkenntnisse anzunehmen, wissenschaftliche, objektive Beobachtungen. Wir sind in einer Zeit, in der das unglaublich wichtig ist, weil es eben nicht die klare Orientierung gibt. Ja? Also selbst auf den höchsten Ebenen der StaatslenkerInnen gibt es eine gewisse Orientierungslosigkeit in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist deswegen sehr wichtig, was du sagst. Wenn man nochmal schaut darauf, wie oder wo haben es auch Grüne geschafft, aus der eigenen Bubble herauszukommen und in die Gesellschaft rauszuwirken und sichtbar zu werden, dann stehst du da als eine Person, die es tatsächlich ja auch geschafft hat, viele Menschen zu erreichen, als grüne Parteivorsitzende, als Politikerin und ich sag mal, um noch zwei andere Frauen aus Bayern zu nennen, Petra Kelly und Claudia Roth, hast du da, sage ich mal, eine Legacy erarbeitet und auch fortgesetzt. Es kommt aber auch, wie bei diesen beiden Personen, zusammen häufig mit der Rolle in der Öffentlichkeit eben dann auch angefeindet zu werden. Als Person auch angegriffen und nicht mehr nur als Politikerin bewertet zu werden, sondern eben auch als Mensch bewertet zu werden, abgewertet zu werden auch. Und damit hast du dich auch intensiv auseinandergesetzt, musstest du. Ich glaube, ganz viele Menschen finden das unglaublich beeindruckend, wie du das geschafft hast, damit umzugehen. Aber sicherlich hat das viel Kraft gekostet und auch viele Lehren mit sich gebracht.
Auf jeden Fall.
Was sind das für Lehren, wenn du da einmal reingehen willst? Was nimmt man mit aus so einer Auseinandersetzung? Wie hat dich das geprägt?
Also vielleicht eine Sache, weil du Petra Kelly angesprochen hast, es gibt ein Zitat, ich glaube, ich kann es nicht wortgenau wiedergeben, aber im Sinne nach, dass ich total gerne mag, weil ich damit auch so oft konfrontiert bin, da wird sie in irgendeinem Interview darauf angesprochen, dass sie immer so schnell reden würde. Und sie sagt dann, wir Frauen sind über tausende Jahre nicht sagen.
Haben viel mehr zu sagen.
Genau, deshalb haben wir jetzt wirklich was zu sagen. Da muss ich immer wieder dran denken, wenn ich meine Mails nach Talkshow-Auftritten öffne. Nein, also ich glaube, für mich sind so ein bisschen drei Gedanken. Das eine ist, ich weiß nicht, ich da 2019 als Parteivorsitzende bei den Grünen, nicht als Parteivorsitzende, als stellvertretende Parteivorsitzende kandidiert habe, da habe ich auch über dieses Thema geredet in meiner Bewerbungsrede und habe da so einen Satz gesagt, ich will mir kein dickes Fell wachsen lassen, weil ich will auch in der Politik Mensch bleiben. Und in Teilen habe ich mir natürlich ein dickes Fell wachsen lassen. In Teilen muss man das auch, um das zu überleben, um nicht die ganze Zeit sich selbst zu hinterfragen. Und auf der anderen Seite bleibt es aber schon immer so ein schmaler Grat und was mich weiterhin total beschäftigt, dieses, ich will ja offen für Kritik bleiben. Wenn ich sage, ich will raus aus meiner Komfortzone, ich will raus aus der Echokammer, dann werden da Leute nicht immer ihre Kritik super höflich formulieren, sondern da wird es auch mal ruppig werden, da wird es auch mal rau werden. Und das geht natürlich aber schnell, wenn man so eine Welle von wirklich auch degradierendem, menschenverachtendem, gewaltvollem Hass hat, dass es alles nur noch so eine große Welle wird, wenn man alles zusammenzieht und sich davon einfach abschotten will, das hinzubekommen, nicht sich vom komplett wirklich menschenverachtenden Scheiß fertig machen zu lassen und trotzdem aber offen zu bleiben für Kritik, für Diskussionen, das ist immer wieder was, wo ich auch so, ja, mich selbst irgendwie neu auch justieren muss, immer wieder den richtigen Weg finden muss. Das zweite ist, sich bewusst zu sein, dass man an vielen Stellen auch eine Projektionsfläche ist für viele Dinge. Also wenn man das zu persönlich nimmt, im Sinne, was habe ich da falsch gemacht? Und an vielen Stellen liegt es gar nicht an dem Verhalten, sondern es liegt an der Projektionsfläche. Und es liegt natürlich auch manchmal an dem, wofür man politisch steht. Wir haben uns ja in den letzten Jahren, vor allem seit 2018, in erster Linie als Brückenbauer, als Bündnispartner, als ausgestreckte Hand in alle Teile der Gesellschaft verstanden. Und das, wie gesagt, hatten sie auch in eine Breite der Gesellschaft vorgedrungen. Dadurch sind wir wahnsinnig erfolgreich geworden. Und wir haben aber, glaube ich, irgendwann in der Regierungszeit ein bisschen verpasst, dass sich die Zeiten verändert haben. Dass wir durchaus in einer polarisierteren Gesellschaft leben und dass es auch einfach Interessen gibt, die dem entgegenstehen. Und die nicht, denen muss man es nur gut genug erklären, dann verstehen die schon, dass wir alle dasselbe wollen. Wenn ich ein Beispiel nehme, wenn ich jetzt eine Mieterin aus Hamburg habe und einen Häuslebauer aus meinem Wahlkreis, die haben doch an ganz vielen Stellen ähnliches Interesse. Die haben ein Interesse, bezahlbare Energie zu bekommen. Wer auf der anderen Seite steht, ist eine fossile Gaslobby, die ein Interesse hat, mit deren Energiekosten möglichst viele Profite zu machen. Und das heißt, ich muss die Allianzen zwischen denen stärken, aufmachen, auch vokalisieren. Und auf der anderen Seite, wenn es um die Gaslobby geht, dann bin ich eben nicht mehr nur Vermittler oder Brückenbauer, sondern dann muss ich klare Positionen betreten in einem real existierenden Interessenskonflikt. Das heißt, ich würde sagen, bei diesen fabrizierten Kulturkämpfen, ne, da eher die Bündnisse zu zeigen im Alltag der Menschen, ne, und bei den realen materiellen Interessenkonflikten dann auch tatsächlich Konfliktpartei zu werden. Ne. Und das Letzte, was ich im Herbst letzten Jahres so rund um meinen Rücktritt angefangen habe, ehrlicherweise ausgehend von Markus Söder, also Markus Söder ist vor allem für meinen Social-Media-Erfolg verantwortlich, war, als ich so ein bisschen überlegt habe, wir haben ja ganz lang, war ich auch mit am stärksten bei uns Grünen geprägt von Michelle Obamas, when they go low, we go high, also wenn die im Dreck wühlen, dann stehen wir da drüber. Und habe aber irgendwann gemerkt, okay, es führt vielleicht nicht nur zu we go high, sondern auch ein bisschen zu rechte Backe, linke Backe. Also wenn die mich auf die rechte hauen, dann halte ich noch die linke hin. Und dann war für mich zu sagen, zurückzuschlagen, aber vielleicht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit dem Humor. Das auch mal nicht so ernst zu nehmen, da humorvoll ranzugehen. Und das funktioniert sowohl für mein eigenes Seelenheil als auch, ich würde sagen, gerade politisch ganz gut.
Dann habe ich aber trotzdem noch eine Frage, wie das jetzt aus der Perspektive von Gleichberechtigung und Feminismus ist. Weil du warst ja auch lange frauenpolitische Sprecherin. Und gerade das Schlagen gegen frauenpolitische Fragen und LGBT-Fragen ist ja, gehört ja zum Arsenal der Rechtsextremen, aber nicht nur, auch Konservativer. Ja. Welche Strategie hältst du dafür sinnvoll? Weil da denke ich, also gerade in deinen Positionen in der Sozialpolitik, bei Arbeit und Soziales, argumentierst du ja sehr häufig aus der Perspektive der Hälfte der Menschheit.
Total. Ich habe auf viele Kulturkämpfe auch keinen Bock. Das Problem ist nur, wenn andere anfangen zu definieren, was ein Kulturkampf ist und wir uns dann aus jeder Debatte rausziehen, die als Kulturkampf gebrandmarkt ist, dann führen wir irgendwann auch keine Debatten mehr. Und ich glaube, das heißt für sich zu verstehen, es gibt Realkulturkämpfe, wo einfach Nebensächlichkeiten, Hyperpolitisierung von total egalen Dingen. Und diese Hyperpolitisierung verhindert ja auch, also ne, die schafft einfach Chaos und Überforderung. Und es gibt ja so einen Spruch von Peter Baelish aus Game of Thrones, wo er sagt, Chaos is a ladder. Das ist aus meiner Sicht die Herangehensweise von autoritären Kräften. Also da, wo vor allem Chaos und Überforderung geschaffen wird, können das Autoritäre für sich nutzen. Eine auf Fortschritt ausgerichtete Politik wird da immer schwieriger. Und deshalb zu erkennen, welche Debatten sind einfach nur Hyperpolitisierung von Nebensächlichkeiten, die links liegen zu lassen oder in vielen Fällen ehrlich gesagt rechts liegen zu lassen, ne? Und gleichzeitig aber nicht von anderen definieren zu lassen, was jetzt alles Kulturkampfdebatten sind und deshalb zum Beispiel über Gleichberechtigung von Frauen oder reproduktive Rechte, Selbstbestimmung über den eigenen Körper nicht mehr zu reden. Und das, was wir ja von dem Elon Musk zum Beispiel erleben, sind zwei Dinge. Das eine ist zu sagen, Fortschritt geht nur noch über Technologie und jede Form von gesellschaftlicher Aushandlung steht dem entgegen. Also weg mit Spielregeln für alle, Rechte stärkeren und dann so wird sich nach Survival of the Fittest das Beste durchsetzen und irgendwann trickelt das auch down zu den normalen Bürgern und die davon nichts abbekommen, ja, halt Pech gehabt. Und das ist vollkommen entgegen von allem, wie ich leben will und ich glaube auch vollkommen entgegen von dem, wie viele Leute leben wollen. Ja. Und das heißt, wenn wir anfangen, Moral so verächtlich zu machen als was Schlechtes, nein, natürlich ist eine Frage von Krieg und Frieden auch eine moralische. Natürlich ist eine Frage von, wie zukünftige Generationen reden, auch eine moralische. Natürlich ist eine Frage davon, ob alle Kinder die gleichen Chancen haben, auch eine moralische. Und das heißt, das auch wieder, ne, zu beanspruchen, zu sagen, natürlich wollen wir darüber verhandeln, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Das ist nichts, wofür wir uns verstecken müssen oder wofür wir uns schämen müssen, sondern es wollen ganz, ganz viele Menschen in diesem Land. Und dann gleichzeitig, wenn ich jetzt explizit auf Frauenrechte schaue oder auch auf queere Rechte, gibt es, glaube ich, so eine Tendenz. Und das ist zu sagen, das sind jetzt so Themen, die wurden von den Rechtsextremen oder von Autoritären gebrandmarkt. Und das sind jetzt so Spaltungsthemen. Und bei denen muss man jetzt besonders vorsichtig sein. Keine schlafenden Hunde wecken, kein Öl ins Feuer gießen, lieber selbst ein bisschen vorsichtig sein. Das Problem ist aber, dass wir uns damit ja im vorauseilenden Gehorsam eigentlich zu den Handlangern derjenigen machen, die unsere Rechte abschaffen wollen. Sondern ich glaube, die Antwort auf den Rückschritt, den wir gerade in großen Teilen der Welt nehmen, muss das Einstehen für den Fortschritt sein. Immer mit der Frage, wie erreiche ich dafür mehr Menschen? Immer mit der Frage, wie mache ich es möglichst wenig elitär? Wie kapsel ich mich dabei nicht ab? Wie fange ich nicht an, nur noch über Sprachcodes zu reden, sondern über das, was die Leute in ihrem Alltag beschäftigt?
Ja, genau. Ja, das finde ich sehr treffend, weil wenn du den Anspruch auf Rechte aufgibst,
ja,
das spüren die Menschen nämlich auch
total,
sehr konkret. Und dann ist eigentlich die wichtigste Barriere eingerissen.
Ja, ja.
Denn es sind moralische Fragen. Wie sind Lebensrechte verteilt? Das ist ja auch immer sehr deutlich in deinen Äußerungen zu Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen in der Familie. Und was braucht es für gesellschaftliche Rahmenbedingungen, damit die Aufgaben, die einem das Leben stellt, wenn du jetzt ein behindertes Kind hast oder ältere Angehörige, die gepflegt werden müssen, das ist keine rein individuell zu beantwortende Frage, sondern da brauchen wir gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen, die passen. Und das ist eins dieser Kampffelder, leider jetzt. Es ist ein Kampffeld und nicht nur ein Gestaltungsfeld.
Ja, ne? Genau. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das alles mit weniger Konflikten, ich würde mir auch wünschen, dass das reine Brückenbauen noch funktionieren würde, aber ich glaube, man kann ja Man macht Politik ja nie im luftleeren Rahmen und nie für die Welt, die man sich gewünscht hat, für die Welt, in der man Realität, die gerade Realität ist, und dann das zu versuchen, die Realität zu verändern.
Ja. Ja, vielen Dank, Ricarda.
Sehr, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, liebe Hörerinnen, das war Über den Tag hinaus mit Ricarda Lang. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert uns gern, teilt die Folge und denkt mit uns weiter. Die nächste Folge mit dem Journalisten, Juristen und Sachbuchautor Ronen Steinke erscheint dann Anfang August. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.